In Gesprächen mit Ungläubigen über meinen Glauben ist mir immer wieder begegnet, dass sich diese Menschen mit dem Argument verteidigt haben, für mich ist der christliche Glauben nur einer von vielen Wegen, mit dem man seine Beziehung zu einem höheren Wesen Ausdruck verleihen kann. Die dahinterstehende Vorstellung ist klar. Jeder hat die freie Wahl, sich die Religion auszusuchen, die seinen persönlichen Bedürfnissen am besten entspricht oder seinen Vorstellungen oder seinen intellektuellen Vorlieben. So wie man sich etwa die Farbe seiner Kleider oder die Sorte Kaffee aussucht, die man trinkt. Religion als Frage des Geschmacks, als etwas, was man sich wie aus einer Zubehörliste aussucht oder, wie man heute sagt, ein Add-on-Modul für unser Leben. Hauptsache, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Wie ist das möglich, dass Menschen zu dieser Haltung, zu dieser Einstellung kommen? Wir wissen, dass es in Wahrheit nur einen Weg gibt und Jesus hat im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 6 ganz klar gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als durch mich. Und dieser Weg unterscheidet sich von allen Religionen und von allen von Menschen gemachten Add-on-Modules. Es gibt eben nur einen lebendigen, lebenden Gott. Wenn man mit diesen Menschen diskutiert, und man sagt etwas, was sich von dem unterscheidet, was sie glauben, dann ist das zunächst mal überhaupt kein Problem für sie. Denn, Zitat, die Bibel sagt dies, der Koran sagt das und dann gibt es noch die Schriften von Zarathustra und von Konfuzius und noch von vielen anderen. Wie kannst du da behaupten, dass ausgerechnet die Bibel die Wahrheit sagt? Aber wir haben es erfahren. Wir haben es in unserem Leben erfahren und erlebt und deshalb glauben wir, dass unser Gott der einzige und der wahre Gott ist. Und wir haben die Verheißung, dass er mit uns ist. Und wir haben auch die Verheißung, dass der Geist Gottes in uns wohnt und uns zur rechten Zeit die richtigen Worte in den Auseinandersetzungen mit anderen gibt. Und trotzdem haben wir die Probleme, oder haben wir überhaupt Probleme, weil wir in so vielen Fällen offensichtlich machtlos sind, wenn wir versuchen, ungläubigen Menschen, mit denen wir reden, von unserem Gott zu überzeugen. Als ich über das nachgedacht habe, was im Neuen Testament über die Apostel oder die ersten Christen geschrieben steht, ist mir aufgefallen, dass es dort eigentlich nur ganz wenige Begebenheiten sind, in denen die Apostel mit anderen Menschen über theologische Fragen, über theologische Grundsätze diskutiert haben. Zum Beispiel vor dem Hohen Rat der Juden in Jerusalem oder auch Paulus auf dem Areopag in Athen. Dort musste er Rede und Antwort stehen. Aber in diesen Fällen, wie in anderen, entstand daraus so gut wie keine Frucht. Als Paulus aus seinen Erfahrungen über diese Art von Begegnungen die Bilanz zog, kam er zu einem Ergebnis, das er den Römern im ersten Kapitel seines Briefes an sie geschrieben hat. Und dort heißt es, denn es wird offenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen geoffenbart, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von vergänglichen Menschen, von Vögeln, von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahingegeben, in den Begierden ihrer Herzen in Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Diese Beschreibung, so vielleicht um das Jahr 50, 60, 70 nach Christus, trifft auch beeindruckend gut auf die Situation der Welt zu, in der wir heute leben. Ich denke, dass wir auch Menschen kennen, die nicht oder nicht mehr in der Lage sind zu erkennen, dass Gott in dieser Welt sichtbar ist. Denn Vers 20, sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Wir sprechen mit ihnen darüber, und doch sehen sie es nicht. Aber müssen wir das alles gegeben hinnehmen? Ein guter Freund von mir war als amerikanischer Missionar für viele Jahre Pastor der Baptistengemeinde in Salzburg. Und in dieser Zeit, während dieser Zeit, haben sie einmal als Gemeindeleitung am Wochenende eine Klausur in einer Hütte in den österreichischen Alpen gemacht. Und mit ihnen in dieser Hütte war auch noch eine Gruppe Holländer. Während des Tages hatten sie eine Wanderung gemacht und am Abend dann, nach dem Abendessen, saßen sie an einem Tisch im Aufenthaltsraum und haben miteinander geredet, Bibel gelesen und gebetet. Und an einem anderen Tisch, an der anderen Seite des Raumes, saßen die Holländer zu einem feuchtfröhlichen Abend mit Bier und Schnaps. Zur fortgeschrittenen Stunde kam einer der Holländer leicht angetrunken an ihren Tisch und versuchte, sich über sie lustig zu machen. Ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass ihr das glaubt, was da in der Bibel steht. Bibel schaut ihn an und fragte, glaubst du nicht an Gott? Natürlich nicht. Würdest du glauben, wenn ich dir beweise, dass es einen lebendigen Gott gibt? Klar, aber du musst es mir wirklich beweisen. Bill sagte, okay, dann komm mal mit vor die Hütte. Es war eine laue Sommernacht und Bill setzte sich auf eine Bank vor der Hütte und der Holländer setzte sich dazu und Bill fing an. Okay, gut, ich werde dir beweisen, dass unser Gott existiert und das Einzige, was du dazu tun musst, du musst mir zwei Sätze nachsprechen. Und die Sätze sind, Gott, ich glaube nicht, dass es dich gibt, deshalb fordere ich dich auf, dass du mir deine Existenz beweist. Das ist alles, das ist ganz einfach, nur diese zwei Sätze. Ich sage sie dir nochmal vor, einen nach dem anderen, und du sprichst sie einfach nach. Ist das klar, was du machen sollst? Der Mann widersprach nicht, und so sagte Bill den ersten Satz, nickte dem Mann zu, und er wiederholte den Satz. Und dann sagte er den zweiten, deshalb fordere ich dich auf, dass du mir deine Existenz beweist. Bill nickte dem Mann zu, und er blieb stumm. Bill wiederholte nochmal den Satz und sagte, ist doch nicht schwer, ist doch nur ein kurzer Satz. Und er sah, wie es in diesem Mann arbeitete. Und er sagte, komm, das kann doch nicht so schwer sein. Und dann war es lange still. Und dann sagte der Mann, ich wollte mir einen Scherz mit dir erlauben. Ich hätte das niemals geglaubt, dass man die Existenz Gottes beweisen kann. Aber jetzt bin ich völlig nüchtern. Und ich weiß, dass ich mich geirrt habe. Er stand auf, ging in die Hütte. Als Bill kurz darauf nachkam, war der Mann nicht mehr zu sehen. Er war im Schlafraum verschwunden. Bill hat mir gesagt, dass er keine Ahnung hat, was aus ihm geworden ist. Aber eins ist klar. Er hat in dieser Nacht gelernt, was Paulus in Vers 19 geschrieben hat. Das von Gott Erkennbare ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Gott hat es ihnen offenbart. Und auch der Vers 20 können wir mit dem, was da abgelaufen ist, als erfüllt ansehen. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Ich war vor vielen Jahren mal in einer Gemeinde eingeladen, um einen Vortrag über das Thema zu halten, was ist Schmerz? Und der Pastor dieser Gemeinde brachte einen Nachbarn mit, der Mathematiker und bekennender Atheist war. Und er kam überhaupt nur, weil ihm gesagt wurde, dass der Redner kein Theologe, sondern Biophysiker sei. Nach dem Vortrag und der Diskussion gab es dann noch so ein, wie das so üblich ist, ein gemütliches Beisammensein, bei dem man sich unterhalten hat. Und dabei wurden wir natürlich rein zufällig zusammengebracht. Und innerhalb kürzester Zeit waren wir in einer hitzigen Auseinandersetzung verwickelt. Und ich spürte, wie er versuchte, mich zu provozieren mit Sprüchen wie, Es ist doch mit allen Religionen das Gleiche, sie sind nutzlos. Oder wenn ich Bedarf an einer Religion hätte, dann wäre das Christentum sicher nicht meine erste Wahl. Es war klar, dass er sicherstellen wollte, dass ich nicht an ihn herankäme. Und diese Sprücheklopferei war nicht Ausdruck seiner inneren Überzeugung, sondern eher ein Versuch, seine Unsicherheit und sein Unbehagen zu verbergen. Ich konnte mich gut in ihn hineinversetzen, denn 10, 15 Jahre vorher war das auch meine Haltung und meine Einstellung. Ich wusste, dass alle Versuche, mit ihm über Gott ins Gespräch zu kommen, keinen Erfolg haben würden. Sein Verteidigungswall würde nur dadurch durchbrochen werden können, dass er selbst Gott begegnet. Und dann erinnerte ich mich, was ich von Bill gehört und gelernt hatte. Und daraufhin sagte ich zu ihm, Sie sind doch Mathematiker, oder? Dann sind Sie in logischem Denken geschult und so ist es eigentlich für Sie ganz einfach herauszufinden, ob an dem, was wir Christen sagen, etwas dran ist oder nicht. Sehen Sie, wir Christen hängen uns sehr weit zum Fenster raus, wenn wir sagen, im Gegensatz zu allen anderen Religionen, dass unser Gott gewillt ist, jedem einzelnen Menschen in dieser Welt persönlich zu begegnen. Und zwar nicht irgendwie theoretisch, sondern ganz praktisch, erfahrbar, über alle Zweifel erhaben. Und deshalb haben Sie es als Mathematiker so leicht. Um herauszufinden, ob eine Behauptung wahr ist oder nicht, genügt es in der Mathematik, das ist ein Standardbeweisverfahren, ein Beispiel zu finden, das im Widerspruch steht zu der Behauptung. Und dann ist diese Behauptung völlig falsch. Und in diesem einen Fall habe ich dann zu ihm gesagt, können Sie das schaffen? Wenn wir behaupten, dass Gott jedem Menschen persönlich begegnen will, mit ihm Kontakt aufnehmen will, und wenn er es dann mit Ihnen nicht tut, dann haben Sie Ihren Widerspruchsbeweis und dann können Sie das Christentum ein für alle Mal zu den Akten legen. Also sagen Sie jetzt einfach laut, Gott, wenn es wahr ist, was dieser Mann sagt, dann beweise dich mir, jetzt, hier. Er überlegte einen kurzen Moment und dann sagte er, vielleicht ein anderes Mal. Ich schaute ihn in die Augen, ich lachte ihn an und antwortete oder sagte zu ihm, Sie sind ein Feigling. Oder haben Sie vielleicht die Wahrheit schon entdeckt und Sie wollen sie eigentlich nur nicht wahrhaben? Und dann habe ich mich umgedreht und bin weggegangen, habe mir jemand anders zum Gespräch gesucht, weil es völlig nutzlos gewesen wäre, mit dem weiter darüber zu reden. In Vers 22 hat Paulus geschrieben, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Mir war diese Pseudo-Weisheit dieses Mathematikers nur zu gut vertraut. Ich war von der gleichen Sorte, bevor mich der Herr und mich und mein Selbstverständnis zutiefst erschüttert hat, indem er mir den Beweis seiner Existenz geliefert hat. Und er hat das gar nicht im Gespräch mit Gläubigen über den Glauben getan, sondern ich saß irgendwann an meinem Schreibtisch. Und ich habe mit allem anderen gerechnet, nur nicht, dass er mich in diesem Moment ansprechen würde. Für Menschen, die sich bewusst gegen das Evangelium verschlossen haben, die Bibel spricht dann davor, dass sie ihr Herz verhärtet haben. Für diese Menschen können wir nur beten. Wir können dafür beten, dass der Herr ihnen zur rechten Zeit Gnade erweist. Mit ihnen zu diskutieren lohnt sich nicht, das wäre nur Zeitverschwendung. Also betet für sie, dass Gott sie in eine Situation führt, wo sie einmal erschüttert werden, wo auf einmal ihr ganzes Gefüge in Frage kommt. Und dann werden sie bereit sein, auch über anderes, Neues nachzudenken. Aber es gibt sehr viele Menschen, die einfach nur unwissend sind. Und zu ihnen sind wir gesandt, ihnen das Evangelium zu bringen, zu erklären und, das ist ganz wichtig, zu beweisen, dass es wahr ist. Solange sie noch für das in der Schöpfung von Gott Erkennbare blind sind, weil sie es nicht erwarten, muss ihnen doch jemand erst einmal erzählen, sie darauf aufmerksam machen, dass es das gibt. Sie müssen die Wahrheit des Evangeliums persönlich erfahren, damit ihnen die Augen aufgehen. Und das ist unsere Aufgabe, deine und meine. Wenn ich das so sage, dann könnte der Eindruck entstehen, dass das eine ganz schön schwierige Aufgabe ist. Ist es aber nicht. Gott hat kein Problem, seine Macht, seine Wirksamkeit, seine Freundlichkeit offenbar werden zu lassen. Nur wir haben Schwierigkeiten damit, ich und ihr vermutlich auch. Und ich will euch das mal an einem Beispiel verständlich machen. Ich hatte vor vielen Jahren eine Doktorandin. Sie hieß zwar Christine, aber sie war in einer atheistischen Familie aufgewachsen. Sie hat mir erzählt, dass sie ein einziges Mal in ihrem Leben zu einem Gottesdienst einer Kirche war, und das war, als eine Freundin von ihr geheiratet hat. Und während der Zeit, als sie in meinem Labor gearbeitet hat, habe ich mit ihr gesprochen, ihr eine gute Nachricht-Bibel geschenkt, ihr eine CD von Michael W. Smith geschenkt, weil sie die Musik gut fand. Natürlich habe ich auch für sie gebetet, aber es war kein Fortschritt, keine Entwicklung zu sehen. Eines Tages kam sie am Morgen in meinem Büro vorbei und erzählte mir, dass sie während der Nacht auf Toilette gegangen sei und dabei vergessen habe, dass im Flur neben der Badezimmertür ein neues Schränkchen stand. Und als sie zu früh abgebogen und hat sich so den Oberschenkel in die Kante dieser kleinen Kommode massiv gerammt. Und jetzt hatte sie an dieser Stelle einen großen Bluterguss und das tat schlimm weh. Jetzt kommt der interessante Teil. Bevor sich mein kritischer Verstand einmischen konnte, sagte ich zu ihr: Oh, das tut mir leid, da kann ich dir nicht helfen. Ich kann höchstens Jesus bitten, dass er das tut. Und kaum hatte ich das gesagt, meldete sich mein Verstand und tobte: Was? Was hast du da gesagt? Was meinst du, wie die jetzt darauf reagiert? Aber sie überlegte nur kurz und dann sagte sie: Wenn du meinst, das hilft, warum nicht? Daraufhin betete ich, legte weder Hände auf sie, noch faltete ich meine Hände. Ich machte auch meine Augen nicht zu. Ich saß einfach auf meinem Bürosessel, schaute auf ihr Bein und sagte etwa Folgendes: Herr, du weißt, was Christine heute Nacht passiert ist und wie weh dieser Bluterguss tut. Ich möchte dich bitten, dass du dich dran kümmerst und die Schmerzen wegnimmst. Wir können mit allen zu dir kommen und da bin ich so froh. Amen. Dann habe ich ihr zugenickt und dann ist sie gegangen. Und als ich dann alleine an meinem Schreibtisch saß, ging die Diskussion in meinem Verstand erst so richtig los. Jetzt erwartet sie ganz bestimmt, dass da was passiert. Und was ist, wenn Jesus nichts tut und dann? Kennt ihr solche Gedanken? Und in diese innere Unzufriedenheit mischte sich auf einmal der Herr ein. Moment mal, worum geht es dir eigentlich? Du hast doch mich gebeten. Kannst du nicht einfach locker sein und mir das überlassen, was ich daraus mache? Geht es hier um meine Ehre oder um deine Ehre? Und als dieser Gedanke in mir klar war, das hat mich wie zwischen die Augen getroffen. Ich habe mich so geschämt. Ich habe Jesus um Vergebung gebeten. Es geht um den Herrn und nicht um uns. Und in unserem Text haben wir eine klare Ansage. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Damals ist mir bewusst geworden, dass der Haupthinderungsgrund dafür, dass ich oder vielleicht ihr auch der ewigen Kraft und Göttlichkeit in meinem Leben nicht Raum gebe, darin bestanden, und vielleicht besteht es auch heute noch manchmal darin, dass ich fürchte, blamiert dazustehen, wenn der Herr nicht auf meine Gebete antwortet. Das ist mein Problem, nicht das des Herrn. Übrigens am nächsten Morgen, damals bei der Christine, als wir saßen zusammen in der Teepause, dann kam sie dazu, setzte sich neben mir und sagte: Weißt du was, es tut gar nicht mehr weh. Und ein paar Wochen später kam sie wieder und sagte zu mir: Du, ich brauche ein neues Zimmer. Könntest du deine guten Beziehungen zu dem da oben nochmal aktivieren? Und da sagte ich zu ihr: Weißt du was? Warum redest du nicht selber mit ihm? Du kennst ihn doch und er kennt dich und es macht ihm Freude, dir zu helfen. Also, du bist dran. Ich weiß nicht, ob sie es gemacht hat. Zumindest hat sie mir nichts davon erzählt. Ich habe natürlich auch gebetet und Jesus hat sie auf jeden Fall geliebt oder liebt sie heute noch. Und sie hat auch zur rechten Zeit ein neues Zimmer gefunden. Es ist unsere Aufgabe, die Leute um uns herum mit Jesus bekannt zu machen, indem wir ihnen erklären und vor allem, indem wir ihnen vorleben, wie Jesus ein wirksamer Teil unseres Lebens wird und ist. Und indem wir Jesus immer wieder Gelegenheiten verschaffen, seine Wirksamkeit zu entfalten, werden die Menschen durch uns erfahren, dass er das heute und hier auch noch tut. Und in Vers 20 steht, dass Gott die Menschen so geschaffen hat, dass sie ihn tatsächlich sehen können. Und weil aller Anfang schwer ist, ist es wichtig, dass wir da und bereit sind, den Menschen bei den ersten Malen ein wenig zu helfen. Warum ist es so wichtig, dass die Menschen lernen, Gottes unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit zu sehen und wahrzunehmen. Es ist so wichtig, weil das weitreichende Konsequenzen hat, wenn sie es nicht tun. Der Vers 20, über den wir bisher hauptsächlich gesprochen haben, ist in einen Textzusammenhang eingefügt, der mit Blick auf die Ungläubigen nur bedrückend ist. Er beginnt im Vers 18, 19. Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil sie das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Der Zorn Gottes ist deshalb gegen die Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen gerichtet, weil Gott sich ihnen gegenüber erkennbar gemacht hat. Wir können also nicht sagen, die armen Menschen, die da gottlos durch ihr Leben gehen mussten oder müssen, weil sie Gott nicht finden und kennen können. Nein, Gott hat sich ihnen geoffenbart. Niemand kann Gott diesseits der Ewigkeit sehen, wir auch nicht. Aber das, womit sich Gott in dieser Schöpfung zu erkennen gibt, bleibt vor niemandem verborgen. Und dies ist, wo er sich zu erkennen gibt, eindeutig als Gottes Wesen erkennbar. Ich kann nur davon reden, wie ich ihn wahrgenommen habe. Das wird bei jedem von uns irgendwie anders ausgesehen haben. Und hier steht ausdrücklich, dass das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Es braucht nicht unsere Sorge sein, wie er das für die Einzelnen macht. Er tut das selbst und auf eindeutige Weise. Aber lesen wir weiter, Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Alle können nicht nur, alle müssen Gott wahrnehmen. Und hier steht ausdrücklich, dass sie am Ende keine Entschuldigung für ihre Unwissenheit haben. Es ist eindeutig, Gott zu sehen. Das Problem ist, dass der Widersacher natürlich verhindern will, dass die Menschen positiv auf Gott reagieren und sein teuflisches Repertoire an Methoden, um die Menschen abzulehnen, abzulenken von Gott, ist nahezu unerschöpflich. Und das ist der Punkt, an dem wir ins Spiel kommen, damit Gott durch unser Zeugnis für die Menschen hörbar und sichtbar ein Gegengewicht zu dem schafft, was der Widersacher versucht zu verderben. Wir dürfen dieses Feld nicht einfach dem Widersacher überlassen. Und das ist ein Grund, warum wir hier in dieser Welt leben. Jesus hat gesagt, Lukas 19, Vers 15, wer euch hört, hört mich. Wir, die Jünger Jesu, machen Gottes Wesen deutlicher sichtbar als alles andere, was in dieser Schöpfung ist. Wohin führt die Verführung der Menschen, wenn sie es ablehnen, sich dem zu stellen, was sie von Gott erkennen und wahrnehmen können? Das können wir ab Vers 21 lesen. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Drei primäre Konsequenzen nennt Paulus hier. Erstens, in Torheit verfallen. Das ist im Griechischen ein einziges Wort und bedeutet eigentlich leer oder zwecklos oder ohnmächtig werden. Das heißt, ihnen geht ihre innere Kraft, ihre innere Fähigkeit zur Selbstbestimmung, ihre Zielorientierung verloren oder sie wird ihnen geraubt. Das Zweite, was passiert ist, ihr unverständiges Herz wird verfinstert. Das Herz war nach der Vorstellung der Antike die Instanz im Menschen, in der sein Wille und sein Gewissen sitzen. Und weil ihm, diesem Menschen, die Zielorientierung abhanden gekommen ist, ist sein Herz ohne Verständnis, denn es ist finster darin geworden. Und wie ihr aus vielen anderen Stellen des Neuen Testaments wisst, ist die Finsternis immer ein Bild für den Widersacher Gottes, für den Bösen. Und eigentlich steht hier, wenn man das anders formulieren will, dass die zweite Konsequenz ist, dass der Mensch die Herrschaft über sich selber dem Widersacher überlassen hat. Und die dritte Folge, sie geben sich als Weise aus. Das ist das, was der Widersacher ihnen einredet. Sie glauben ihm und sie halten sich für klüger, weiser als andere und denken, sie brauchen keinen Rat, keine Anleitung, keine Hilfestellung. In Wahrheit sind sie aber aus der Sicht Gottes zu Narren geworden. Ein wahrhaft teuflischer Prozess. Und das ist nur der Anfang, denn dieser Zustand zieht noch einen ganzen Rattenschwanz weiterer übler Folgen nach sich. Vers 23 bis 25. Und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahingegeben, in den Begierden ihrer Herzen, in Unreinheit ihre Leiber untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen sei in Ewigkeit. Um ganz ehrlich zu sein, was hier geschrieben ist, das ist so deprimierend, dass sich in mir alles sträubt, mich eingehender damit zu beschäftigen. Vielleicht nur eins, heutzutage würde der Widersacher mit Götzen wie Bilder von vergänglichen Menschen oder Vögeln oder vierfüßigen oder kriechenden Tieren nicht mehr landen können. Die Götzen, die er in unserer Zeit und in unserer Gesellschaft hochgebracht hat, damit sie die Menschen verehren, sind Reichtum, Status, Gesundheit, Sex. Aber sie bewirken das Gleiche in den Menschen, wie die aus unserer Sicht primitiven Götzen der Antike. Und am Ende wird ein Mensch, der sein Leben mit der Hingabe an seine Götter ausgefüllt hat, sich dem Zorn Gottes gegenüber sehen und nichts in den Händen haben, um ihn abzuwenden. Bei der Vorstellung kriege ich Gänsehaut. Doch das muss nicht so sein. Das muss für keinen Menschen so sein. Der Herr hat absolut kein Interesse daran, wenn er wiederkommt als Richter, solche Menschen vor sich stehen zu haben und richten zu müssen, weil sie in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Und damit das nicht geschieht, ist er Mensch geworden. Deshalb hat er sich ans Kreuz nageln lassen. Deshalb hat er uns das Evangelium anvertraut. Denn, und dieser ganz bekannte Vers trifft genau an dieser Stelle zu, Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Zwei Dinge sind in diesem Abschnitt aus dem Römerbrief für uns wichtig. Erstens, Paulus zeigt uns hier die Konsequenzen der Gottlosigkeit deshalb so ungeschminkt auf, damit wir betroffen sind und anfangen, die Ungläubigen mit anderen Augen zu sehen. Nur wenn uns wirklich bewusst ist, in welcher bedrohlichen Situation sie sich befinden, nämlich dass ihre Götzen wie Reichtum und Gesundheit, die uns vielleicht bisher als harmlos erschienen sind, ihnen die Sicht auf Gott verstellen und letztlich den Zorn Gottes nach sich ziehen. Wenn wir das erkennen, werden wir hoffentlich anfangen, ihnen zu helfen, damit ihnen die Augen aufgehen für unseren wunderbaren und heilbringenden Gott und Herrn. Die bedrückenden Folgen der Ablehnung Gottes in Vers 23 bis 25 hat Paulus nicht aufgeschrieben, damit wir sie den Ungläubigen unter die Nase reiben, ihnen Angst machen in der Hoffnung, dass sie sich deshalb bekehren. Sondern er hat sie nur aufgeschrieben, damit wir betroffen werden davon und uns endlich in Bewegung setzen. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass wir verstehen sollen, dass nicht wir Großartiges leisten müssen, damit Menschen Gott finden. Er offenbart sich ihnen selbst. Er selbst macht seine Kraft und Göttlichkeit sichtbar. Wir müssen den Menschen nur helfen, hinzuschauen und ihnen bezeugen, dass wir ihn schon wahrgenommen und geschaut haben. Wir sind Zeugen sowohl für seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut wird. Wir brauchen für die Menschen nur glaubwürdig zu sein. Dann fangen sie von selbst an, hinzuschauen und Fragen zu stellen. Und dann kümmert sich der Herr selbst darum, dass sie ihn wahrnehmen. Und so eine Chance bietet er ihnen sicher nicht nur einmal. Aber er würde ihnen vielleicht mehr Chancen nutzen können für sie, wenn wir an Deck wären. Als Christine, von der ich vorhin gesprochen habe, mit ihrer Promotion fertig war, sie für 3 Jahre als Wissenschaftlerin an die Universität von Honolulu auf Hawaii gegangen. Wir standen dabei noch lose in E-Mail-Kontakt. Und als sie auch mitbekommen hat, wie krank damals meine Frau Monika war, hat sie mir in einer ihrer E-Mails geschrieben, ich bete für Monika. Unsere Aufgabe besteht eigentlich nur darin, bei den Menschen zu erreichen, dass sie einsehen. Dass sie einsehen, dass es sich lohnt, hinzuschauen. Weil, Vers 19, das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Amen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du nicht nur jetzt bei uns bist im Gottesdienst, sondern dass du mit uns gehst, mit jedem Einzelnen von uns. Dass du in uns bist durch deinen Geist, dass du zu uns redest, dass du uns die Augen öffnest für dein Wesen in dieser Schöpfung, für dein Wesen in uns selber. Und so möchten wir dich heute bitten, dass du uns segnest, dass du deine Hände auf uns legst, dass du uns unsere Äußeren und die Augen unseres Herzens öffnest, dafür, dass wir mehr von dir wahrnehmen in der Woche, die vor uns liegt. Dass wir dir mehr Ehre geben, dass wir mehr von dir reden. Dass wir dazu beitragen, dass du sichtbar werden kannst bei den Menschen um uns herum, die dich noch nicht kennen. Herr, sei du bei uns. Erfüll uns mit deiner Kraft, erfüll uns mit deiner Liebe. Gib uns auch deinen Frieden. Dem aber, der über alles hinaus in noch weit höherem Maße zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen nach der Kraft, die in uns wirkt. Ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus bis zu allen Geschlechtern, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.